Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das Jazzgespräch.
Lieber Dieter, ich habe gerade gehört, wir sind fangen wir nochmal an.
Das schneiden wir jetzt aber nicht aus, bitte schön. Lieber Stefan, grüß dich Gott und auf Wiederschauen. Und ihr Lieben da draußen, hallo zu einem weiteren Jazzgespräch.
Ah, okay, du machst es heute alleine, habe ich verstanden.
Aber sowieso. Wieso
hin? Auf Wiederschauen.
So, auf Wiederschauen. Super. Danke, das war das Jazzgespräch für heute.
Jetzt fangen wir wirklich an, okay? Fang an jetzt. Ja. 3, 2, 1.
Das darfst du mir alles nicht ausschneiden, Stefan. Liebe Leute da draußen, hallo zu einem neuen Jazzgespräch. Hier ist der liebe Dieter, lieber Stefan, ich grüße dich und alle da draußen auch.
Das mache ich gerne auch. Servus Dieter und servus an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich richtig auf die Sendung heute.
Ui.
Du wirst verstehen, warum.
Nein.
Nein, ja, das ist das Thema, auf das ich mich freue.
Siehst du, ich freue mich aufs Thema nicht. Ich habe zum Thema kaum was zu sagen.
Das ist schlecht. Ja.
Aber ich werde mich zusammenreißen.
Ausnahmsweise reden wir heute über ein Thema, bei dem ich jetzt keine Vorbehalte hatte und natürlich auch nicht jetzt nach der Vorbereitung habe und uneingeschränkt sagen kann, diese Musik höre ich wirklich immer noch gerne.
Kann ich verstehen, und um jetzt ein bisschen was Ernstes auch dazu beizutragen, ja, es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, auch ein sehr uniques Thema. Es ist wieder mal so ein Crossover-Thema, wo man sich wirklich darüber Gedanken machen kann, darf und vielleicht sogar muss, in welches Subgenre des weiten Felds des Jazzes eigentlich hineinpasst. Es passt in ganz viele Genres hinein, aber machen wir die Sache nicht so spannend. Es handelt sich um das Cinematic Orchestra, dem wir uns heute widmen.
Genau, und in diesem Cinematic Orchestra-Namen dieser Band verbirgt sich ja schon ein falscher Hinweis, nämlich das Orchestra. Weil diese Band war niemals ein Orchestra. Und in Wirklichkeit reden wir vor allem von einem Menschen, wenn wir über das Cinematic Orchestra reden, nämlich dem Bandgründer und Kopf immer noch dieser Band, dem Jason Swinscoe. Ich habe mir erlaubt, über den Jason Swinscoe ein bisschen zu recherchieren, wenn du das hören willst.
Unbedingt, mein lieber
unbedingt.
Stefan.
Unbedingt. Gut. Also Jason Swinscoe ist, wie gesagt, der Mastermind hinter dem Cinematic Orchestra, 1972 geboren, also wieder einmal einer, der jünger ist als wir, auch wenn auch nur ein paar Tage, ist er Brite, hat Kunst studiert, ist bei einem Piratensender untergekommen als DJ in London und hat aber eine Innovation in den Clubs, in denen er auch als DJ aufgelegt hat, mit sich gebracht, nämlich er hat irgendwann begonnen, Filme auf die Leinwand zu projizieren und hat dazu live einen Soundtrack aufgelegt und auch seine DJ-Kollegen dazu animiert, das zu tun. Insofern gibt es da schon einen Bezug zum ersten Teil des Namens, nämlich Cinematic.
Ja gut, zum Thema Cinematic gibt es ja sogar einen ganz massiven Bezug, zu dem wir später noch kommen werden.
Aber das ist so der erste Einstieg.
Ich darf vielleicht nur korrigierend dazu sagen, es ist zumindest, oder sagen wir relativierend dazu sagen, dass mit dem Orchestra rechtfertigt sich vielleicht ein wenig, weil im Oeuvre dieser interessanten Band sehr wohl dann später mal eine Aufnahme mit einem Orchestra gemacht wurde. Auf der anderen Seite haben das Deep Purple auch gemacht und die hießen auch nicht Deep Purple Orchestra. Das ist eigentlich wahr, ja.
Okay, gut. Gut. Also vielleicht noch ein paar Wörter zum Mr. Swinscoe. Also er ist eigentlich kein Musiker im klassischen Sinn. Seine Instrumente sind eher die Sampler und die Sequencer, also letztlich der Computer. Dennoch würde ich sagen, dass der Sound des Cinematic Orchestra alles andere als elektronisch klingt. Auch wenn man die Musik so als eine Mischung von Jazz oder New Jazz oder wie das heißt, ja, und Elektroniker bezeichnen könnte mit Hip-Hop-Einflüssen. Aber insgesamt finde ich, ist der Sound vom Cinematic Orchestra immer ein sehr warmer, analoger Klang. Und das liegt auch daran, dass letztlich auch tatsächlich richtige Musiker in der Band mitspielen. Was findest du das auch so?
Absolut, Stefan. Und wir haben schon wieder mal so eine kleine Klammer. Ich möchte dazu sagen, eine grenzgeniale Klammer zu unserer letzten Sendung, weil auch beim Robert Glasper, der ja durchaus als astreiner Jazzer durchgeht, aber sich sehr wohl in der elektronischen Musik mit dem Robert Glasper Experiment, heißt glaube ich, seine Band.
Experiment, ja.
Ja, dann manifestiert hat. Und was wir beim Glasper gesagt haben, nämlich, dass er auch dann, wenn er eigentlich eher in den Bereich Electronic Music rübergeht, also sampled, dass er immer seine eigenen gespielten Dinge, oder sagen wir, dass seine, die von ihm selbst gespielten Kompositionen und auch die Melodie Fragmente sind Jazz, den er selber mit seiner Combo eingespielt hat. Und das gilt für Cinematic Orchestra ganz genauso, dass die eine echte Band sind und auch wirklich live echt Jazz zum Beispiel produzieren können. Und dass sie dann einfach aber ihre Musik dann auch nehmen, um sie entsprechend elektronisch weiterzuentwickeln.
Und besonders warm und analog wird es halt dann, wenn auch noch die Stimmen dazukommen, ob das jetzt weibliche oder männliche Sänger sind oder ob es ein Chor ist, dann wird es dann so richtig heimelig, würde ich jetzt mal sagen. Das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir kommen zu den einzelnen Aufnahmen ja dann später noch. Ich habe da ein Zitat gefunden und hätte gern gewusst, ob du dem zustimmen würdest. Das ist von einer Seite, die heißt laut.de. Die haben also von dort ist das entnommen. Da steht, Jason Swinscoe wurde gemeinsam mit Nils-Peter Mollwehr und Bugge Wesseltoft als führender Kopf der andauernden Runderneuerung des Jazz genannt.
Das hat echt was für sich. Das finde ich jetzt ganz gut, diese Klassifizierung, weil ich mir auch gedacht habe, wie würde ich persönlich das Cinematic Orchestra einordnen und dazu später von mir auch noch ein paar Nebenstränge vielleicht, Stefan, wenn du gestattest. Aber das ist wirklich eine gute Eingrenzung und auch eine gute Zuordnung, weil auch der Bugge Wesseltoff insbesondere, finde ich, hat genau das getan, dass er eigentlich sehr, sehr authentischen Jazz produziert hat, wahrscheinlich, glaube ich, sogar auch auf sozusagen auf eigener Kunst beruhend und das Ganze dann eben in die Elektronik eingeführt hat. Und es ist ganz stimmig, auch das hat das Cinematic Orchestra getan. Und wie mir scheint, wenn die jetzt auch in einen Topf hineingeworfen werden mit diversesten anderen Größen, wie du gerade gesagt hast, ist es trotzdem so, dass das Cinematic Orchestra für mich outstanding ist, weil es so ein bisschen du sagst warm, hast du jetzt schon mehrmals gesagt, weil es so einen ganz eigenen Sound produziert hat, der jederzeit als Hintergrundmusik durchgeht. Man kann einfach während des Sports oder von mir sogar während man Essen kocht oder sonst so irgendwas den Großteil ihrer Musik ablaufen lassen und wird dadurch nicht wirklich quasi weggezogen von seiner Konzentration. Wenn man sich allerdings auf die Musik einlässt und mal so wirklich die Alben, ich finde nicht, wäre wahrscheinlich in diesem Falle anders als sonst, weniger Alben wirklich empfehlenswert finden als du, aber die ich empfehlenswert finde, sind so, dass sie echte Ikonen der Jazzmusik und am Ende des Tages sogar echte Ikonen der modernen Musik geworden sind.
Und sich selbst sagt er angeblich, dass er Musik mag, die sich erst nach mehrmaligem Hören erschließt. Beim Cinematic Orchestra hätte ich diesen Eindruck gar nicht, dass die Musik kompliziert sich anhört, wiewohl die Komposition und die Dramaturgie wahrscheinlich schon einiges an Tiefsinn hat. Aber also für mich erschätzt er sich sehr schnell, die Musik. Aber er nimmt sich ja auch Zeit bei der Musik. Ne? Da, also es gibt ja selten jetzt Stücke von Cinematic Orchestra, die, naja, die, also 5 Minuten ist das Mindeste, aber es geht wohl eher in die Richtung 10 Minuten. Und da hat man natürlich auch Zeit, das zu entwickeln, die Dramaturgie des Stücks. Und es ist für mich nicht kompliziert, die Musik.
Nein, ich gebe dir recht, aber du hast auf einen Punkt hingewiesen, den ich sehr spannend finde, und das teile ich mit dir, diese Ansicht. Es ist ein bisschen so, dass er eigentlich Melodiebögen oder Themen quasi anreißt, die für mich sofort ins Ohr gegangen sind. Speziell auf den wirklich großen Platten von Cinematic Orchestra. Und die gehen wirklich, die funktionieren beim ersten Mal reinhören und in einer gewissen Art der traumwandlerischen Weiterspaziergangs, so empfinde ich das, werden dann in den nächsten 5 bis 10 Minuten wird dieses Thema einfach weitergetragen und variiert. Und da wird es dann meistens durchaus sehr spannend, wie sich dann Themen, die aufs Schnelle hinhören, vielleicht eher so klingen, als würde sich da einfach eine gewisse, sehr angenehme Melodie durchziehen, sehr wohl auch durch die unterschiedlichen Instrumente, die eingesetzt werden, ständig immer wieder aufs Neue moduliert wird.
Ja, und es ist auch so, dass du, wenn du so ein Stück hörst, es ja oft so ist, dass du eine sehr, sehr getragene Einleitung hast, dann steigert sich das langsam, steigert sich. Und 5 Minuten später kommt dann plötzlich ein Gesang dazu, ja, was ja eigentlich total unüblich ist. Weil du hast entweder Gesang dabei oder du hast es nicht. Aber das wird ja als Stilmittel noch zusätzlich eingesetzt. Ja. Mhm. Und meistens, oder mir geht es zumindest so, dass alle Stücke vom Cinematic Orchester, wo Stimmen dabei sind, für mich im Grunde ohnehin großartig sind. Ja. Über die Instrumentalstücke, da kann man jetzt diskutieren, ob das eine oder das andere vielleicht ein bisschen langweilig ist oder schlechter als das andere. Bei den Stücken, wo die Vocals dazukommen, das ist für mich immer großartig.
Ich würde auch sagen, dass die mir heute noch immer wieder ins Ohr hineinkriechen geradezu, auch dann, wenn ich sie gar nicht angehört habe, also die wirklich erinnerlich bleiben, sind dann schon die, wo irgendwo diese großartigen Stimmen diverser Musiker und Musikerinnen, vor allem einer Musikerin, sich manifestiert haben.
Genau, so ist es. Ja, vielleicht noch zur Geschichte des Cinematic Orchestra selbst. Also nach meiner Recherche hat so erste Aufnahme oder Studioerfahrung gesammelt, so Ende der 97 oder so. Und dann ist es 99 tatsächlich mit dem Cinematic Orchestra losgegangen. Es ist das erste Album erschienen. Das war, soweit ich mich jetzt erinnere, noch ein reines Instrumentalalbum namens Motion. Und dieses Album hat schon ordentlich Wellen geschlagen und wirklich wurde begeistert aufgenommen. Ich habe es jetzt wieder gehört. Wir haben vor allem die Namen der Stücke, die prägen sich so ein, ja. So wie, was soll ich da stehen? Ode to the Big Sea zum Beispiel oder Night of the Iguana, Diabolos, ja. Das sind so Landmarks irgendwie, ja, wo man schon aufgrund des Namens mal neugierig wird, was ist das für Musik, was sich da dahinter verbirgt.
Nein, Sie haben zweifelsohne so um die Jahrtausendwende mit Motion einen wirklichen Standard gesetzt, nicht nur für sich selber, sondern durchaus für die gesamte Musikgeschichte, finde ich. Das ist auch eines dieser beiden Alben, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, bei mir sind es im Wesentlichen 2 Alben, für die ich sie wirklich sehr, sehr schätze. Ich muss allerdings auch gleich ein bisschen einschränkend dazu sagen, diese 2 Alben, die sie wirklich für mich in den absoluten Olymp der Musikgeschichte empor schweben haben lassen. Damit wäre es dann für mich auch schon getan. Mehr würde ich persönlich gar nicht empfehlen, aber Motion gehört da eben definitiv dazu.
Also ich weiß, auf welches zweite Album du dann empfiehlst, aber da kommen wir später dazu. Im Übrigen, bevor ich es vergesse, an alle, also eine Information für alle, die jetzt nach der Sendung das Cinematic Orchestra hören und dann vielleicht kaufen wollen. Es gibt das jetzt schon alles als Reissue auf LP. Das 20-jährige Jubiläum steht an bei den meisten Sachen. Es gibt Reissues, die mehr Stücke drauf haben als die ursprünglichen Veröffentlichungen. Also wenn man jetzt Cinematic Orchestra auf Platte kaufen will, dann gibt es eine gute Gelegenheit dazu.
Wobei ich da jetzt dich zitieren möchte, mein lieber Stefan, vom letzten Mal und dazu sage, ich persönlich finde, dass mit den Originalaufnahmen Genüge getan ist, was dann noch an zusätzlichen... Ja, was dann noch... Also, na, ich glaube, sie werden das als Reissues jetzt auch in der Originalproduktion herausgegeben, ohne die diversesten Zusätze, Remixes oder sozusagen
quasi weiteren. Nein, gar nicht, eben nicht. Ja.
Eben also gar nicht. Aha, so. Aha, okay.
Es gibt, also tatsächlich ist es so, dass die jetzt nur in einer erweiterten Version, aber eh nicht alle Alben. Ja, ich habe jetzt gerade eins gemeint, das in einem Dreifachalbum rauskommt. Aber kann sich dann jeder selber umschauen im Internet, was er findet, wenn er das will.
Genau.
Gut. Motion war das erste Album. Ist nach wie vor großartig, super zum Anhören. Funktioniert in vielen Stimmungen. Und ich wäre jetzt bei diesem Punkt angelangt, wo wir diesen tatsächlichen Besuch zum Kino darstellen und herstellen. Und der Punkt, der verlangt vielleicht den einen oder anderen Exkurs. Du weißt, worauf ich anspiele?
Nein.
Okay.
Ich bin genauso ahnungslos wie unsere weiteren Zuhörerinnen.
Also es ist aufgrund dieses doch sehr, sehr großen Erfolgs mit dieser ersten Veröffentlichung des Albums Motion, hat das Cinematic Orchestra im Folgejahr, also ich glaube im Jahr 2000, einen Auftrag des Porto Film Festivals bekommen, eine neue Filmmusik zu komponieren für einen im Jahr 2029 erschienenen Film. Der Mann mit der Kamera, auf Deutsch oder auf Englisch, The Man with the Movie Camera. Das ist ein dokumentarisches Werk des ukrainischen Regisseurs Jiga Vertov. Und dieser Film sollte dann beim Porto Film Festival im Jahr 2001 aufgeführt werden und das Cinematic Orchestra sollte dazu den neuen Soundtrack spielen. Du kennst den Film? Mhm. Okay, magst du was dazu sagen?
Du, ich kann eigentlich dazu nur Subjektives beitragen, aber das hat es für mich durchaus in sich. Ich weiß es nämlich, dass ich damals im österreichischen Rundfunk irgendwo im Spätabendfernsehen bin ich über den Film gestoßen. Ich meine, der Film ist durchaus experimentell und für einen cineastischen Menschen wie mich oder für cineastische Menschen wie uns möchte ich eigentlich erweitern. Nicht unspannend, aber was mich wirklich eben damals von den Socken gehauen hat, das war diese geniale Filmmusik. Da bin ich das erste Mal auf das Cinematic Orchestra gestoßen und ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich von den Socken, von dieser wirklich lässigen, groovigen Musik, die, obwohl absolut passend zum Anfang des Jahrtausends, eigentlich passt für mich sogar eher in die 80er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein. Eine superlässige, groovige Musik. Aber sie hat zu diesem Film auch eine Zeitlosigkeit erzeugt, die mich wirklich erstaunt hat. Mhm.
Lass mich noch kurz was zum Film selber sagen. Also dieser Dokumentarfilm zeigt im Wesentlichen, dass einen Tag im Leben der Menschen in Odessa gedreht worden ist, soweit ich weiß, auch in Charkow und in Kiew damals. Und das Interessante an diesem tatsächlichen Stummfilm natürlich, aus dem Jahr 29, ist, dass er erstens komplett ohne Zwischentitel auskommt und zweitens, dass er heute unter Filmkritikern so bekannt und berühmt ist, weil er also für die damalige Zeit extrem viele neue Techniken eingeführt hat. Es gab Zeitlupe, es gab Zeitraffer, es gab spezielle Kamerafahrten, es gab dieses eingefrorene Bild, ja, es gab Splitscreen. Das alles hat Giga Werthoff damals gemacht. Und ich habe jetzt auch nachgelesen, dass in einer Umfrage 2012 unter Kritikern dieser Film, Der Mann mit der Kamera, auf Platz 8 der besten Filme aller Zeiten gewählt wurde. Der Film funktioniert mit der Originalmusik übrigens auch sehr gut. Ich habe den zu Hause auf DVD im Original und mit der Musik vom Cinematic Orchestra. Es ist natürlich beides komplett unterschiedlich, weil die Originalmusik stammt auch aus der damaligen Zeit. Diesen Soundtrack hat ein gewisser Konstantin Listov gemacht. Das war auch ein ukrainischer Komponist. Und mittlerweile, und das ist das Interessante, gibt es sehr viele verschiedene Soundtracks zu dem Film. Ja, also nicht das Cinematic Orchestra, ja, davor hat es eine Band gegeben, die ich nicht kenne, die hat schon einen neuen Soundtrack komponiert. Und 2002 hat der Michael Nyman auch einen Soundtrack dazu komponiert, den ich aber nicht kenne. Michael Nyman vielleicht ist bekannt geworden durch seine Soundtracks für Hilf mir weiter. Wie hat der britische Regisseur geheißen? Der Kontrakt des Zeichners, Verschwörung der Frauen.
Greenaway.
Peter Greenaway, genau. So ist es. Also das wusste ich nicht, und wie gesagt, ich kenne den Soundtrack von Michael Nyman auch nicht. Es gibt übrigens so was Ähnliches wie dieser Mann mit der Kamera, nämlich die Berlin Symphonie einer Großstadt. Mhm. Hast du das gehört oder gesehen?
Mhm. Der Name bringt sofort was zum Klingen. Ich wüsste jetzt nur nicht, ich könnte nur sagen, er ist mir geläufig, aber ich könnte darüber nichts sagen.
Ich auch nicht.
Kein Kontext. Ich bin
mir ziemlich sicher, dass ich ihn gesehen habe, irgendwann einmal. Mhm. In meinem Leben, ich weiß nicht mehr, wie der Regisseur heißt, aber die Werke werden oft miteinander verglichen, aber ich glaube, dass das Giga Werthoff-Werk doch von der Qualität her deutlich höher steht.
Gut. Na gut.
Zurück vielleicht, der Film ist gezeigt worden am Porto Filmfestival. Das Cinematic Orchestra hat dazu gespielt. Das muss ein Wahnsinnserfolg gewesen sein. Also sie sind da abgefeiert worden. Und letztlich sind sie dann auch auf Tour gegangen. Und der Soundtrack ist dann 2003 erschienen als Album und gleichzeitig auch mit der DVD. Und viele Elemente dieser Musik für den Soundtracks haben dann auch Eingang gefunden in das nächste Werk, das aber zeitlich dann vorher veröffentlicht wurde. Da möchte ich dann das Wort an dich geben, weil ich weiß, dass du das Album, ich auch, aber vor allem du liebst das Album besonders. Vielleicht noch einen Exkurs, wenn du mir erlaubst, was diesen Soundtrack betrifft. Da gibt es ja auch das Theme der Jojo, das hier verwertet und verwendet wurde. Das Theme der Jojo ist eigentlich ein Stück vom Art Ensemble of Chicago. Und auch das ist für einen Film damals geschrieben worden, nämlich für den französischen Experimentalfilm L'Estance à Sophie. Das Art Ensemble ist Ende der 60er Jahre nach Paris gezogen, weil sie sich dort mehr Verdienstmöglichkeiten erhofft hatten. In Amerika war für diese Szene nicht sehr viel an Auftrittsmöglichkeiten gegeben, in Europa damals schon. Und in Paris ist das Art Ensemble dann beauftragt worden, diesen Soundtrack zu machen für L'Estance à Sophie. Ich kenne den Film nicht. Ich kenne auch den Regisseur nicht, sagt mir nichts. Es war ein gewisser Moshe Mizrahi. Das Witzige ist allerdings, dass das Team der Jojo vom Art Ensemble of Chicago, dass die Sängerin die Fontella Bass war. Und die Fontella Bass war zumindest damals die Ehefrau von Lester Bowie, dem Kopf des Art Ensemble. Und die Fontella Bass ist eigentlich eine Soul-Sängerin, die hat 1965 ihren Hit gehabt, Rescue Me, den man dann eher von Aretha Franklin kennt. Und der Bogen zum Cinematic Orchestra ist nicht nur, dass die das Theme der Jojo für den Soundtrack jetzt wieder verwendet haben, wenn auch in einer deutlich kürzeren Version, sondern dass wieder die Fontella Bass für Cinematic Orchestra das gesungen hat. Ja, und damit bin ich schon fertig mit dem Exkurs.
Ja, ich kann ja das, du wolltest mir das Wort dazu überlassen, hast jetzt eigentlich schon ganz viel von dem gesagt, was es zu dem Album zu sagen gibt, insbesondere die
ganze. Ich rede immer noch vom Soundtrack.
Ja, okay. Nein, also wir sind also jetzt beim echten Höhepunkt des Schaffens vom Cinematic Orchestra bei der Platte Everyday, die eben durchaus bereits relativ viel Musik vom Man with the Movie Camera beinhaltet. Also wer quasi da sozusagen sehr puristisch ist, würde wahrnehmen, dass sich da teilweise die Musik überschneidet. Aber unbeschadet davon, Everyday ist für mich ein absolut zeitloser Klassiker, der auch wirklich auf eine so interessante und eigentlich bahnbrechende Art und Weise die Genres Electronic Music und Jazz verbindet. Und dann auch noch quasi sehr überzeugende Ausflüge macht in die Funk- und Soul-Music, dass man eigentlich sagen muss, das ist sicher eines vielleicht sogar der 100 maßgeblichen Jazz-Alben, die jemals eingespielt wurden. Mich besonders einnehmen tun die Nummern 1, All That You Give, Evolution, das ist überhaupt so ein grooviger, stampfender Sound.
Den beiden singt die Fontella Bass.
Ja, richtig, ja. Genau. Also diese Art von grooviger Musik, die sich eher auf beiden Nummern, aber insbesondere auf der Evolution findet, das ist einzigartig und wirklich sehr, sehr berührend. Und was ich da auch toll finde, ist, dass diese Musik sowohl intellektuell funktioniert, als auch eben emotional. Das kannst du sofort in jeder, früher hat man dazu Diskothek gesagt, das kannst du bei jeder Party, bei jedem Rave, bei was immer auch, also dann, wo Leute sich veranlasst fühlen, nach ein paar guten Gläsern Wein oder Bier, sich der Musik hinzugeben, das kannst du überall auflegen, da kannst du dazu tanzen, dich bewegen, und gleichzeitig ist es eine Musik, die einfach nur zum Entspannen funktioniert, aber auch zum
meditieren dabei.
Meditieren, ja, oder auch zum bewussten Zuhören, weil sie auch strukturell alles so interessant aufgebaut ist, und das ist auch etwas, was insgesamt für diese Platte, aber mit Abstrichen für das Cinematic Orchestra insgesamt gilt, dass sie eine wirklich interessante Crossover-Musik geschaffen haben, die sozusagen quasi auch beim Zuhören funktioniert. Ja.
Aber es geht ja weiter, also von den Stücken, die du genannt hast, da stimme ich da vollkommen zu, aber es geht ja dann weiter mit All Things to All Men, ja, wo dann Gastsänger Roots Manuber ist, das ist ein britischer Hip-Hopper, übrigens selber Jahrgang mit der Swinsko, und dann weiter das letzte Stück, oder wie heißt das nochmal, warte mal einen Moment, Everyday, Everyday, ja, ja. Wo dann die Chöre dazukommen irgendwann. Ja. Mhm. Es ist einfach genial, das Album. Ja,
das Album ist wirklich genial.
Es gibt da keine Schwachstelle.
So kann man das hören. Und gerade das All Things to All Men, wie du es erwähnt hast, wo es dann eigentlich in den Bereich Hip-Hop oder Rap hineingeht, finde ich auch sehr mutig, weil es gleichzeitig fast ein bisschen diese Platte bedient, irgendwo ganz viele Klischees, aber das auf so einem hohen Niveau, dass du nie das Gefühl kriegst, es ist beliebig, sondern es ist wirklich, es setzt eigentlich Standards, das muss man wirklich sagen.
Ja, und da vielleicht darf ich jetzt nochmal zurückkommen auf die Veröffentlichung, also ich habe das Doppelalbum, das dem Originalalbum entspricht, das habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Und jetzt gibt es eben das Ganze in einer Dreifachausgabe, ich glaube, färbigen Vinyl. Kann man sich auch kaufen, ist aber nicht notwendig. Weil das ursprüngliche Album war in seiner Gesamtheit konsistent, ja, und fertig. Ob man jetzt die zwei Songs, die dann bei der jetzigen Ausgabe noch dabei sind oder drei noch dazu braucht, weiß ich nicht. Finde ich eher nicht. Ja.
Das wäre mein Appell gewesen von vor ungefähr einer Viertelstunde, dass ich gemeint habe, es reicht.
Ich weiß aber nicht, ob es das Original oder das Reissue des Originals noch gibt am Markt oder nicht.
Leute, schaut euch das an und schreibt uns doch ein E-Mail, ob ihr es gefunden habt. Würde uns, glaube ich, sehr interessieren.
Also das ist von uns beiden heute die absolute Kaufempfehlung. Ungeschaut, ungehört.
Mhm. Ja. Absolut.
Wo dann, glaube ich, die Meinungen ein bisschen auseinandergehen, das war schon damals so, wie das Album erschienen ist. Es gab dann vielleicht, 2002 ist Everyday erschienen, 2003 ist im Nachgang der Soundtrack erschienen, von dem wir gesprochen haben. Und dann gab es einmal eine mehrjährige Schaffenspause. Ja. Und 2007 erst ist das nächste Album rausgekommen mit dem Titel Ma Fleur. Und da darf ich den Jason Swinscoe nochmal zitieren dazu. Er hat dazu gesagt, für mich war es eine natürliche Weiterentwicklung und eine große Herausforderung zugleich, mehr songorientiert zu arbeiten, also eigentlich wieder ganz von vorne anzufangen, anstatt am Computer mit 128 Audiospuren nur orchestrale Musik und einen Dancebeat übereinander zu schichten. Das wurde mir zu kompliziert und es fühlt sich gut an, zur Schlichtheit der Kombination von Gitarre, Stimme und Piano zurückzukehren. Und ich glaube, wer sich mich erinnern kann, ich weiß nicht, ob sie diese Meinung geändert hat, du warst sehr enttäuscht von dem Album damals. Im Nachgang zu Everyday.
Ja, definitiv, ja. Also bis heute ist es so, ich habe wieder reingehört. Ich finde der Titelsong, wie auch immer, Dead Home wahrscheinlich, keine Ahnung, Ma Fleur, ich kann mich nicht mehr erinnern. Jedenfalls diesen einen sehr ruhigen Song, der so die Stimmung des Albums prägt, den finde ich zwar sehr schön, aber im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, für mich endet in Wirklichkeit die Liebe zum Cinematic Orchestra mit Everyday und alles danach, das lasse ich gerne dir.
Okay. Also ich muss gestehen, mir hat das Album damals schon extrem gut gefallen. Ich habe es jetzt vor ein paar Monaten sogar auf Platte nachgekauft, weil ich es nur auf CD hatte. Und es geht mir heute so wie damals, wenn ich mir das höre, dann stellt es mir die Haare auf. Also mich berührt dieses Album wirklich zutiefst. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Mir geht es heute ein bisschen so, wie es dir beim George Benson gegangen ist. Aber ich freue mich, einerseits darüber, dass du dich so begeistern kannst für das Gesamtwerk oder für sehr viel des Werkes des Orchesters. Und zweitens ist es wiederum die schon so oft gesagte Botschaft, dass auch zwei so ähnlich tickende Typen wie wir zwei durchaus in unterschiedliche Richtungen abbiegen können. Das macht ja auch die Grandiosität von Musik und von Musikrezeption aus. Da ist ja wirklich Platz für jeden. Und dadurch bleiben uns ja auch noch ganz, ganz viele Möglichkeiten für künftige Sendungen, weil wir uns ja in unterschiedlichsten Verästelungen noch verirren können in der Zukunft.
Genau. Vielleicht nur ein letzter Satz dazu, von Taylor Bass ist wieder zu hören auf dem Album. Ja, es gab dann noch eine Live-Aufnahme, die ist 2008 erschienen, die ist in der Royal Albert Hall aufgenommen worden, diesmal mit dem richtigen Orchester, nämlich dem Heritage Orchestra, das aber auch Heritage Orchestra übrigens auch zu empfehlen, mal reinzuhören, die haben auch eigene Alben produziert. Aber das war tatsächlich jetzt das Orchester mit Band. Für mich ich finde, das ist eine gute Live-Aufnahme, ein gutes Album, würde ich auch empfehlen. Und dann war es jetzt wieder deutlich ruhiger. Es gab dann nur mehr einen weiteren Soundtrack zu einem Naturfilm. The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos, ich glaube, das funktioniert mit dem Film vielleicht ganz gut. Ohne Film ist es ein bisschen langweilig. Also das muss ich unumwunden zugeben. Es gab dann weitere, unter Anführungszeichen, Soundtrack. Das war eine Kooperation mit anderen Bands. Das Album nannte sich Motion Number One. Da waren also drei Stücke vom Orchester drauf. Das ist 2012 erschienen. Und dann 7 Jahre lang nichts. Ja. Und das letzte Album, das wir vom Cinematic Orchestra kennen, ist dann 2019 auf den Markt gekommen. Das hieß To Believe. Und da sind wieder die altbekannten Weggefährten wie der Roots Manuba dabei, die Fontella Bay ist nicht mehr, aber ein Ersatz, nämlich eine gewisse Heidi Vogel. Und im Grunde ist es, kann man das charakterisieren als eine Mischung von Marfleur und eine Mischung, also eine Mischung von Marfleur und Everyday, so würde ich sehen. Es hat beides Elemente von beiden. Also es ist irgendwie andererseits dieser Song-Minimalismus und es ist auf der anderen Seite diese überbordende Dramaturgie. Also warum da das Album, ich weiß nicht, ob da das Album auch nicht gefällt, aber da hätte ich schon gedacht, dass du da was findest, was du magst an dem Album.
Ich müsste reinhören. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich habe mich so weit dann gar nicht mehr nach vorne gewagt. Ich bin bei Crimson Wing ausgestiegen und habe mir gedacht, okay, das ist wirklich nur More of the Same für mich. Und ich habe einen anderen Aspekt dann bei der Beschäftigung mit dem Cinematic Orchestra gewürdigt. Das ist nämlich diese eigenständige Art, wie sie sich einbringen in den Musikkosmos. Ich würde das bezeichnen als, sagen wir mal, um etwas auf den Tisch zu legen, repetitiven Jazz. Weil es ist jetzt nicht nur so, dass sie einfach quasi einzelne Phrasologien ihrer im Studio oder live eingespielten Musik dann eben im Prinzip des Electronic Sampling zusammenführen, sondern es ist wirklich so ein Prinzip, das sich durch alle ihre Alben irgendwie durchzieht, dass das Ganze sich zwar während des der 5 bis 10 Minuten, die wir heute schon angesprochen haben, sehr interessant entwickelt, aber es bleibt immer so repetitiv, aber auf eine durchaus sehr positive und angenehme Art und Weise. Und das ist etwas sehr Eigenständiges. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wo in der Jazzgeschichte gibt es ähnlich gelagerte Bands oder Alben, die ich dir, Stefan, und allen anderen heute gern mitgeben würde. Und da ist mir dann zum Beispiel das Penguin Café Orchestra eingefallen, das man wahrscheinlich in dieser Form auch sicher nie irgendwo mit einer eigenen Sendung würdigen werden. Daher sei es heute untergebracht. Weiß nicht, hast du einen Zugang zum Penguin Café Orchestra? Er nickt, ja. Ja, ihr seht ihn nicht nicken, er nickt.
Aber nichts, also ist nichts, was mir jetzt in tiefster Erinnerung geblieben wäre. Nichts, wo ich gesagt hätte, das muss ich haben. Aber ich kenne das, ich kenne die Musik, ich weiß, was du meinst. Mhm. Mich hat sie bisher nicht gepackt, aber das kann sich ja ändern.
Ja, vielleicht solltest du wirklich rein und ich würde da im Konkreten eigentlich eh nur zwei Platten von den Herren empfehlen. Der Mastermind hinter dem Penguin Café Orchestra, damit es gesagt wird. Das ist sehr ähnlich übrigens auch da. Da gibt es Überschneidungen. Wie es einen Mastermind beim Cinematic Orchestra gab, gab es einen Mastermind beim Penguin Café Orchestra, allerdings ist das um einige Zeit früher gewesen. Das ist der Simon Jeffs gewesen, der eigentlich eher aus der klassischen Szene kam und dem irgendwo auch am Herzen lag, irgendwo so die Klassik in ein modernes Format zu bringen. Und das hat er mit dem Penguin Café Orchestra geschaffen. Und wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht zwei Platten, die eigentlich beide ähnlich schwerst empfehlenswert sind. Also zwischen empfehlenswert und fast unverzichtbar. Das ist aus 1976 Music from the Penguin Café und dann aus 1981 die Platte des gleichen Namens wie die Band, nämlich eben einfach Penguin Café Orchestra. Beides leider Gottes momentan eher auf CD zu kriegen. Und ich bin gespannt, Stefan, wenn du reinhörst, was du dazu sagst.
Vielleicht können wir ja das so machen, dass wir bei der nächsten Sendung nochmal kurz diese Sendung reflektieren. Ich höre in das Penguin Café Orchester rein, du hörst vielleicht in diese letzte Aufnahme To Believe rein.
Und wir geben was zum Besten
dazu. Wir geben was zum Besten.
Ja. Lass mich, bevor wir zu den Empfehlungen kommen, noch eine zweite Entdeckung vielleicht auch für dich, hoffe ich, und für alle da draußen ans Herz legen. Nämlich genau dieses Repetitive, was ich persönlich dem Cinematic Orchestra unterstellen würde und das ich beim Penguin Café Orchestra wieder finde, findet sich bei einer Band, von der man das überhaupt nicht vermutet hätte. Es handelt sich nämlich um die Beastie Boys. Dir sicher bekannt, Stefan, und allen da draußen, die sich mit moderner Musik beschäftigen, eigentlich als die prägende Hip-Hop-Band, die den Hip-Hop in den Rock hineingebracht hat, sehr viele Led Zeppelin-Themen.
Vorsicht, die prägende weiße Hip-Hop-Band.
Weiße, richtig, ja, das ist ja verständlich, ja, das kommt auch noch dazu. Aber die haben eine Platte rausgebracht, die absolut nicht zu ihrem restlichen Oeuvre, das ansonsten wirklich, glaube ich, astreiner Hip-Hop ist, passt, nämlich The In Sound From Way Out.
Ja, die habe ich natürlich.
Hast du die?
Die habe ich in Hawaii gekauft im Jahr 1998.
Na bitte.
Ja, also was man sich nicht alles merkt. Ne?
Und damit hast du sie, um das auch gleich anzubringen, 2 Jahre bereits nach ihrer Entstehungsgeschichte, weil das ist 1996 rausgekommen. Stimmst du mir zu, dass das irgendwie so ein bisschen in dieselbe Schublade hineinpassen würde?
Nein, eigentlich nicht, weil es vom Stückaufbau schon sehr anders sehe. Also ich höre gerne mal rein, es ist ein tolles Album. Also da bin ich ganz auf deiner Linie. Und es ist eigentlich das beste Beastie Boys Album, weil alles andere geht mir bald einmal auf die Nerven.
Na, unbedingt, ja.
Und es ist, man muss vielleicht nur dazu sagen, das ist kein Hip-Hop-Album, es ist ein Instrumentalalbum.
Genau, das ist repetitiver
Instrumental-Jazz. Im Grunde ist es Jazz, ja.
Genau.
Also, was sie da rausgehauen haben, ist eigentlich ein Wunder aus heutiger Sicht, und dass die Plattenfirma ihnen das durchgehen hat lassen.
Richtig, ja, absolut. Aber darum ist es auch für mich. Es ist ein bisschen so repetitiver Jazz à la Cinematic Orchestra. Wenn du so willst, eine Würdigung auf Cinematic Orchestra.
Ja, nein, die Verbindung würde ich nicht sehen, aber der Empfehlung folge ich jedenfalls hundertprozentig.
Wenn ich jetzt drüber fliegen sollte über all das Gesagte, freut mir, große Überraschung, wieder mal.
Bitte nicht heute nicht mehr.
Mein geliebter Miles Davis ein, weil er so in Wirklichkeit ein bisschen eigentlich den Weg gebahnt hat mit In a Silent Way, wo ja auch sehr, sehr viel gesampelt wurde. Also für mich gibt es da eine direkte Verbindung zwischen dem Cinematic Orchestra und dem Miles Davis und seiner Platte In a Silent Way. Es muss einfach sein.
Gut, und mit dem letzten Zitat: Jazz ist kreative Freiheit und kann alles bedeuten, solange es offen für Ideen ist. Wollen wir die Sendung beenden heute, oder?
Ich würde sagen, wir haben uns wirklich auf eine grausame Art und Weise ausgelassen, unsere armen Zuhörerinnen und Zuhörer gequält. Jetzt ist ja fast eine Stunde vergangen, sehe ich mit den Sätzen.
Ein Wahnsinn.
Ein Wahnsinn. Gut.
Du hast es letztes Mal so schön zusammengefasst. Kannst du es heute wieder oder soll ich das wieder übernehmen?
Ich werde es nochmal probieren und dann kann man ja schauen. Dann können wir unsere Zuhörerinnen voten lassen, wer das öfter machen soll. Also meine Lieben und lieber Stefan, ihr könnt und du kannst uns und mich hören über letscast.fm. Dort kann man auch E-Mails hinterlassen. Weiter sind wir auf meinmusikpodcast.de gratis abzurufen, wie selbstverständlich auch bei der erstgenannten Plattform. Da gibt es uns natürlich auch auf Spotify. Dort hinterlasst der liebe Stefan auch immer eine akribische Playlist. Danke für diese Knochenarbeit, die er da immer leistet. Und auch auf Apple Podcast sind wir gratis abzurufen.
Ja, und der Dieter hat das jetzt nicht abgelesen.
Nein, das habe ich doch alles in meinem kleinen Hirn drinnen.
Genau.
Was für eine lustige Geschichte.
Damit beenden wir 2 Monate vor Weihnachten diese Sendung und freuen uns auf die nächste.
Genau. Dem darf ich mich anschließen. Tschüss, mein lieber Stefan. Tschüss, meine lieben Hörerinnen und Hörer.
Tschüss.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.